Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Wie geht es Papst Franziskus? Fastenexerzitien zum Thema Hoffnung im Vatikan und die Deutsche Bischofskonferenz tagt. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano. Herzlich willkommen. Seit dem 14. Februar ist Papst Franziskus im Krankenhaus. Wie geht es ihm? Das möchte ich von meiner Kollegin Christine Seuss wissen.
Ja, wie gestern und auch heute vom Presseamt mitgeteilt wurde, hat Franziskus online von der Gemelli-Klinik aus die beiden ersten Betrachtungen bei den Fastenexerzitien der römischen Kurie mitverfolgt. Los ging es da ja am Sonntagnachmittag und heute Morgen fand die zweite Sitzung statt. Nachmittags um 17 Uhr wird dann die dritte Betrachtung gehalten. Die Exerzitien finden in der Vatikanischen Audienzhalle statt und werden vom päpstlichen Hausprediger, dem Kapuzinerpater Roberto Pasolini, geleitet. Und was den Papst betrifft, da gab es dann auch noch die Nachricht, dass er am Sonntagvormittag noch Besuch von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und dem Substituten Peña Parra erhalten hat und dass er an der Messe teilgenommen hat mit all jenen, die ihn in diesen Tagen betreuen, wie am letzten Sonntag schon. Also ja, insgesamt recht beruhigende Nachrichten.
Christine, kann man denn einen Fortschritt dank der Therapie erkennen?
Die Diagnose der Ärzte ist nach wie vor verhalten. Also Franziskus hat gestern wie heute seine Atem- und Bewegungstherapie fortgesetzt und er ernährt sich gemäß der von den Ärzten verordneten Diät, die umfasst ja auch feste Nahrung. In der Nacht erhält er nach wie vor diese nicht-invasive mechanische Beatmung, während er tagsüber planmäßig die High-Flow-Sauerstoffunterstützung mit den Nasenkanülen erhält. Allerdings lässt sich laut Aussage des letzten medizinischen Bulletins vom Samstagabend bei einem stabilen klinischen Zustand des Papstes allmählich eine leichte Besserung beobachten. Und ja, wir hoffen deshalb, dass die Ärzte bald auch Aussagen über den weiteren erwarteten Gesundungsprozess des Papstes veröffentlichen können. Heute Abend wird ja auch schon das nächste medizinische Bulletin veröffentlicht. Das wurde ausgesetzt, eben wegen dieser stabilen Situation des Papstes. Drum gab es am Sonntagabend keins.
Was gibt es denn sonst noch Neues von heute?
Ja, leider hat den Papst auch eine recht traurige Nachricht erreicht, nämlich von der jüngsten Flutkatastrophe in Argentinien. Also wie es aus dem Presseamt am Montag hieß, habe sich Franziskus über die Ereignisse in Bahía Blanca informieren lassen. Da ist es am Sonntag nach Überflutungen infolge extremer Regenfälle sind da am Sonntag zahlreiche Bewohner ums Leben gekommen. Franziskus wolle den Betroffenen seine Nähe übermitteln, hieß es am Montag dann. Argentiniens Präsident Javier Milei hat auch eine dreitägige Staatstrauer für die Opfer ausgerufen. Bislang ist von 16 Todesopfern die Rede, aber es werden noch Dutzende vermisst. Die Zahl könnte also durchaus noch ansteigen. Bahía Blanca liegt im Süden der Provinz Buenos Aires und hat 350.000 Einwohner. Allerdings gehört die Stadt selbst nicht zur Erzdiözese Buenos Aires, wo ja Papst Franziskus vor seiner Papstwahl von 1998 bis 2013 Erzbischof war. Es ist Sitz eines eigenen Erzbischofs.
Und wie geht es weiter mit dem Rosenkranzgebet für den Papst? Das ist ja mittlerweile an den Abenden eine feste Einrichtung auf dem Petersplatz geworden.
Ja, das geht weiter wie gehabt. Allerdings gibt es für diese Woche der Fastenexerzitien der römischen Kurie eine wichtige Änderung. Und zwar findet der Rosenkranz direkt im Anschluss an die Betrachtung von Pater Roberto Pasolini statt, von der wir eingangs ja schon gesprochen haben. Das wird etwa gegen 18 Uhr der Fall sein. Die Gläubigen, die daran teilnehmen möchten, können sich auch auf dem Petersplatz einfinden. Dort wird das Gebet dann über Großbildschirme übertragen. Übrigens kann ab sofort auch den Fastenexerzitien der Kurie gefolgt werden, denn ab heute Abend werden die auch ohne Kommentar auf der Seite von Vatican News übertragen. Um 17 Uhr gehen diese Exerzitien am Nachmittag los, morgens fängt es um 9 Uhr an. Auch da kann man sich dann per Vatican News zuschalten.
Wird denn der Rosenkranz am Abend dann trotzdem weiter von einem Kurienkardinal geleitet, wie gewohnt, auch wenn er im Anschluss an die Fastenpredigt von Pater Pasolini stattfindet?
Ja, wie aus den letzten Tagen schon gewohnt, wird der Rosenkranz weiter durch einen Kurienkardinal geleitet. Heute ist das Kevin Joseph Farrell, der Präfekt des Dikasteriums für Laien, Familie und das Leben. Er ist übrigens auch Kardinalkämmerer der Heiligen Römischen Kirche, der somit im Fall einer Sedisvakanz auch für die Organisation des Konklaves und die Verwaltung des Heiligen Stuhls verantwortlich wäre. Und er ist auch verantwortlich, alleiniger Verantwortlicher derzeit für den vatikanischen Pensionsfonds, der nach Aussage von Papst Franziskus relativ marode ist und einer Umstrukturierung bedarf.
Das war Christine Seuss mit einer Einschätzung aus dem Vatikan. Und wir haben es ja gehört mit den Fastenexerzitien im Vatikan. Er ist 53 Jahre alt, Kapuziner, Bibelwissenschaftler und seit November letzten Jahres neuer Prediger des päpstlichen Hauses. Als solcher leitet Pater Roberto Pasolini seit Sonntagabend die ganze Woche hindurch die Fastenexerzitien für die römische Kurie.
Die Hoffnung auf das ewige Leben, so lautet das Thema, dem er bei den einzelnen Sitzungen der Einkehrtage in der Vatikanischen Audienzhalle nachgeht. Er will, wie er in einem Interview mit Vatican News ausführt, darauf hinweisen, dass das ewige Leben eine zentrale Glaubensformulierung ist. Den Ausdruck Hoffnung auf das ewige Leben habe ich dem Neuen Testament entnommen. Wir sprechen hier vom Herzstück der christlichen Hoffnung. Es geht darum, dass das Leben, das Gott uns in dieser Welt geschenkt hat, nicht nur im Rahmen des irdischen Lebens Bedeutung hat, sondern auf eine Ewigkeit vorausweist, von der wir bereits die Vorzeichen haben. Bei seinen Einkehrtagen bis zum nächsten Freitag will Pasolini versuchen, die Teilnehmenden auf einem Weg durch die Heilige Schrift zu führen und auf das zu hören, was sie über das ewige Leben sagt. Die Teilnehmenden sind die Spitzenkräfte der römischen Kurie, nach Lage der Dinge ohne Papst Franziskus, der ja in der Gemelli-Klinik behandelt wird. Allerdings verfolgte der Papst den Auftakt der Fastenexerzitien vom Sonntagabend nach Vatikanangaben über eine Videoschaltung. Die Fastenübungen finden, wie man in Rom betont, in geistlicher Gemeinschaft mit dem Papst statt. Das bedeutet, dass der Heilige Vater aufgrund seiner Krankheit natürlich nicht so teilnehmen kann, wie er es sich gewünscht hätte. Seine Abwesenheit wird jedoch keine völlige Abwesenheit sein. Zum einen, weil wir an ihn denken und uns im Gebet um das Wort Gottes versammeln werden, in einer noch spezielleren Weise mit größerer Intensität. Und dann, weil gerade seine Abwesenheit eine Botschaft für uns sein wird. Franziskus begleite die Einkehrtage im Vatikan mit seinem Leiden hoch oben im 10. Stock der Gemelli-Klinik. Das bedeute eine Art Zeugnis, sagt Pasolini. Sein Zeugnis wird begleitet von all den Zeugnissen der Menschen, die im Stillen, im Verborgenen, in allen Teilen der Welt das gleiche Geheimnis des Leidens, aber auch des Bösen durch Kriege, Gewalt und Tod erleben. Für Radio Vatikan, Anne Preckel.
Überschattet von der schweren Erkrankung des Papstes in Rom kommen die katholischen Bischöfe in Deutschland an diesem Montag im Kloster Steinfeld in Nordrhein-Westfalen zu Beratungen zusammen. Bei der Frühjahrsvollversammlung geht es um Konsequenzen aus der Weltsynode in Rom im vergangenen Oktober und aus der Bundestagswahl vor 2 Wochen. Mehr dazu von Stefan von Kempis.
Die deutschen Bischöfe wollen auch nach der Bundestagswahl an ihrer deutlichen Warnung vor der AfD festhalten. Das sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Betzing, am Montagnachmittag vor der Presse in Kloster Steinfurt.
Für mich ist das Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl sehr besorgniserregend, das sage ich ganz klar. Und das macht nur deutlich, wie wichtig diese Stellungnahme ist. Wir wenden uns gegen Kräfte, die Grundwerte des christlichen Glaubens, nämlich die gleiche Würde jedes einzelnen Menschen in diesem Land, wenden. Das nennen wir völkischen Nationalismus, also eine Politik, die Unterschiede macht, Das eine sind wir und das andere sind die. Und wer da Spaltungen betreibt, der muss auch heute damit rechnen, dass wir als Kirche massiv die Stimme dagegen erheben.
Zahlreiche Positionen der AfD-Parteichefin Alice Weidel, etwa zum Krieg in der Ukraine, nannte Bischof Betzing unverfroren.
Das hat mich geradezu schockiert, wie das in allen Medien tatsächlich auch präsentiert wurde.
Generell zeigte sich der Vorsitzende der Bischofskonferenz dankbar für die Ergebnisse der Bundestagswahl von Ende Februar.
Wir brauchen bald eine stabile Regierung, die sich der Probleme annimmt. Wir wollen ein freiheitliches, weltoffenes, solidarisches Land haben, in dem Menschenwürde und Menschenrechte klar und deutlich geschützt werden. Nicht nur die der Deutschen, sondern auch aller Menschen, die in unserem Land leben.
Er setzte darauf, dass die Stärke des Rechts durch die demokratische Mitte aufrechterhalten werde.
Wir wollen den extremistischen Kräften, die es auch gibt und die bei den Wahlen an beiden Seiten des Spektrums ja nicht unerheblich Aufmerksamkeit und Zustimmung gefunden haben, unser Land nicht überlassen sehen.
Die ersten Sondierungsergebnisse von Union und SPD, etwa zum Thema Migration, wollte Bischof Betzing nicht kommentieren. Zur Krankheit von Papst Franziskus sagte Betzing, die deutschen Bischöfe fühlten sich dem Papst sehr verbunden. Er sei erleichtert, dass es derzeit beim Gesundheitszustand von Franziskus Zeichen der Verbesserung gebe.
Egal, wo ich hinkomme, sprechen mich Menschen, ob sie zur Kirche gehören oder nicht, auf den gesundheitlichen Zustand des Papstes an. Das zeigt mir nochmal, welche Bedeutung er mit seiner sehr besonderen Persönlichkeit, mit seinem Charisma, mit seinem freundlichen Zugehen auf Menschen, mit seiner Entschiedenheit, gerade was die Fragen von Flucht und Vertreibung, von Blick an die Ränder der Gesellschaft angeht, gerade seinen Blick auf die Aufgaben, die wir als Religionen miteinander haben, dass er da sehr große Sympathien der Menschen weit über die Grenzen der Kirche hinaus errungen hat.
Die Bischöfe wollen während ihrer Vollversammlung auch über das Thema Missbrauchsskandale beraten.
Ich will hier nochmal sagen, dass im Zeitplan, wie versprochen, die neuen Strukturen der Verantwortlichkeit der deutschen Bischöfe für diesen großen Bereich jetzt stehen.
Der Limburger Bischof wies dann darauf hin, dass es sich um die erste Vollversammlung der deutschen Bischöfe seit Abschluss der Synodalversammlung im Vatikan zum Thema Synodalität handelt.
Die Bearbeitung ist nicht zu Ende. Es gibt 9 Arbeitsgruppen, die weiterarbeiten sollen und ihre Ergebnisse im Juni vorlegen wollen. Wir haben jetzt zum ersten Mal die Gelegenheit, als Vollversammlung der Bischöfe unsere Erfahrungen dazu auszutauschen und die Schnittmengen herauszukristallisieren, die bestehen zum synodalen Weg in Deutschland. Der ist auch nicht zu Ende, sondern wir stecken in der Arbeit des synodalen Ausschusses. Ich sage mal, das große Thema ist, wir wollen ein nationales synodales Gremium errichten in Deutschland. Das ist uns auch durch die Weltsynode ins Stammbuch geschrieben.
Die Vollversammlung wird am Montagabend mit einer Eucharistiefeier in der Basilika von Steinfeld offiziell starten. Am Donnerstagmittag will Bischof Betzing die Ergebnisse der Gespräche vorstellen. Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Es war ein besonderer Moment in der Kirchengeschichte. Am Donnerstag vor genau 25 Jahren sprach Johannes Paul II. Ein großes Sündenbekenntnis. Der polnische Papst war davon überzeugt, dass die katholische Kirche beim Eintritt ins neue Jahrtausend historischen Ballast abwerfen und ihr Gedächtnis reinigen sollte. Viele in der Kurie versuchten, ihn von einem großen Mea culpa für die Sünden von Katholiken im Laufe der Geschichte abzubringen. Doch der Papst setzte sich durch und wählte die große Bühne, nämlich das heilige Jahr 2000 für den Bußakt.
Kyrie eleison.
März 2000 im Petersdom mit dem Kyrie und der Allerheiligen-Litanei startet der Gottesdienst zum ersten Fastensonntag. Es ist der Sonntag der Vergebung. Die Teilnehmenden ziehen durch die heilige Pforte und halten an der Pietà des Michelangelo einen Moment im Gebet inne. Der fast 79-jährige Papst wird auf einer rollenden Plattform geschoben.
Preghiamo perché la nostra confessione, il nostro pentimento.
Höhepunkt der Bußliturgie sind 7 Fürbitten, die von Kurienkardinälen vor einem hölzernen Kruzifix vorgetragen werden. Lichter werden entzündet, während die Bitten um Vergebung für Judenhass, Gewalt oder Intoleranz laut werden. Auf Bitten des Papstes ist es Kardinal Ratzinger, der Präfekt der Glaubenskongregation, der in St. Peter einen der 7 Fürbittentexte verliest.
Preghiamo, perché ciascuno di noi.
Lass jeden von uns zur Einsicht gelangen, dass auch Menschen der Kirche im Namen des Glaubens und der Moral mitunter auf Methoden zurückgegriffen haben, die dem Evangelium nicht entsprechen.
Non evangelici.
Signore, Dio di tutti gli uomini.
Herr, du bist der Gott aller Menschen. In manchen Zeiten der Geschichte haben die Christen bisweilen Methoden der Intoleranz zugelassen. Indem sie dem großen Gebot der Liebe nicht folgten, haben sie das Antlitz der Kirche, deiner Braut, entstellt. Erbarme dich deiner sündigen Kinder.
Abbi misericordia di tuoi figli peccatori, per Cristo nostro Signore.
Nach den Fürbitten umarmt der Papst das Kruzifix, eine Szene, die viele Menschen weltweit beeindruckt. In seiner Predigt geht Johannes Paul II. Ausführlich darauf ein, warum er dieses große Mea Culpa der Kirche wollte.
Dinanzi a Cristo, che per amore si è addossato alle nostre iniquità.
Vor Christus, der aus Liebe die Schuld unserer bösen Taten auf sich geladen hat, sind wir alle zu einer gründlichen Gewissenserforschung eingeladen. Ein charakteristisches Element des großen Jubiläums besteht in dem, was ich als Reinigung des Gedächtnisses bezeichnet habe. Als Nachfolger Petri geht es mir darum, dass die Kirche, gestärkt durch die Heiligkeit, die sie von ihrem Herrn empfängt, in diesem Jahr der Barmherzigkeit vor Gott niederkniet und von ihm Vergebung für die Sünden ihrer Kinder aus Vergangenheit und Gegenwart erfleht.
Ed implori il perdono per i peccati passati e presenti dei suoi figli.
Dann greift der polnische Papst eine berühmte Formulierung auf, mit der nach dem Zweiten Weltkrieg auf Initiative von Bischöfen beider Seiten die deutsch-polnische Versöhnung in Gang gekommen ist. Wir vergeben und bitten um Vergebung. Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Und damit endet diese Sendung. Weitere Nachrichten, Informationen und vieles mehr finden Sie in unserem kostenlosen Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News Deutsch auf WhatsApp. Mehr dazu unter www.radiovatikan.de. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.